Willkommen zu meinem Podcast Organisation und Gesellschaft. Ich bin Jennifer Recco, Organisations- und Change-Expertin mit über 30 Jahren Erfahrung und Einblicken in mehr als 500 Unternehmen. Durch meine langjährige Gremien- und Verbandsarbeit verbinde ich Praxis mit Perspektiven aus Wirtschaft und Gesellschaft. Schön, dass du dabei bist. Lass uns Organisationen zukunftsfähig gestalten. In wirtschaftlichen Entscheidungen dominieren Zahlen. In Verkaufsprozessen, Fusionen, Zukäufen, strategischen Neuausrichtungen und Finanzierungsverhandlungen stehen EBITDA, Cashflow, Marktanteile, Wachstumskurven und Synergiepotenziale im Vordergrund. Solche Informationen sind vergleichbar. Solche Informationen passen in Tabellen, Modelle, Investmentmemos und Entscheidungsvorlagen. Nach der Entscheidung beginnt die Phase der Realität. Der Integrationsplan startet, Ziele wirken klar, die Logik klingt plausibel. Im Alltag entsteht Reibung, Verzögerung, Unsicherheit, Qualitätseinbruch, Kundenverlust, Eskalationen und Überlastung. Der Schreck ist groß und Teams suchen Ursachen, Schuldige werden schnell benannt. Sehr häufig trifft es die Mitarbeitenden, es heißt, die Mitarbeitenden sind nicht flexibel genug, es heißt, die Mitarbeitenden ziehen nicht mit oder die Mitarbeitenden sind zu langsam. Oder die Mitarbeitenden haben die falsche Haltung. Diese Erzählung ist bequem. Diese Erzählung verschiebt Verantwortung. Verantwortung liegt bei denen, die entschieden haben. Verantwortung liegt bei denen, die Hoffnung in ein Vorhaben gesetzt haben, ohne die organisationale Realität zu prüfen. An dieser Stelle beginnt diese Folge. Die letzten Folgen haben ein Fundament gelegt. Folge 2 hat die Organisation als soziales System beschrieben und gezeigt, warum eine integrale Betrachtung notwendig ist. Strategie, Struktur, Technologie, Prozesse, Kultur und Finanzen wirken zusammen. Folge 3 hat die Organisation als gesellschaftlichen Wirkort eingeordnet und die Verantwortung in demokratischen Systemen herausgearbeitet. Diese Folge zieht eine wirtschaftliche Konsequenz aus beiden Gedanken. Im Fokus steht die Frage, warum wirtschaftlich logische Entscheidungen operativ scheitern. Der Hebel liegt in der Organisationsentwicklung. Übernahmen dienen hier als sichtbares Beispiel, weil Übernahmen den Mechanismus wie unter einem Brennglas zeigen. Dieselbe Logik taucht in Strategieentscheidungen, Finanzierungsverhandlungen, Investitionsprogrammen, Skalierungsvorhaben, Standortentscheidungen, Internationalisierung sowie Plattform- und Systemwechseln auf. Wirtschaft bewertet gern das Was, Ziele, Märkte, Kaufpreise, Renditen. Für Erfolg zählt zusätzlich das Wie. Wie lässt sich das Zielbild in Regeln, Entscheidungen, Prozessen, Daten und Führung übersetzen? Genau dafür steht in dieser Folge die organisationale Perspektive. Wenn in dieser Folge von der Organisation die Rede ist, geht es nicht um einzelne Personen. Es geht auch nicht um eine Wolke aus Kulturformulierungen. Gemeint ist das Betriebssystem eines Unternehmens. Zum Betriebssystem gehören Entscheidungsprozesse, Rollen, Verantwortung, Governance, Regeln, Prozesslogiken, Schnittstellen, Informationsflüsse und Steuerungsmechanismen. Hinzu kommen mentale Modelle, Muster und Glaubenssätze, die in der Organisation wirksam sind. Mentale Modelle steuern die Wahrnehmung. Was gilt als Problem, was gilt als normal und was gilt als riskant? Glaubenssätze steuern Handlungen. Was gilt als machbar, was gilt als zu gefährlich, was gilt als das, was wir schon immer so gemacht haben? Muster entscheiden über Reaktionen. Wird ein Thema geklärt oder eskaliert? Wird ein Fehler genutzt oder versteckt? Wird ein Ziel operationalisiert oder diskutiert? Verhaltensmuster zeigen sich in Meetings, Übergaben, Schnittstellen und im Umgang mit Standards. Führungsmuster prägen die Umsetzung. Führung setzt Prioritäten, verteilt Verantwortung, trifft Entscheidungen, hält Konflikte aus, schützt Leistungsfähigkeit. Reife Führung macht Widersprüche sichtbar und löst sie organisatorisch. Im Alltag zeigen sich mentale Modelle besonders dort, wo Entscheidungen wiederholt vertagt werden. Dann gilt Risiko als Grundsatz. Tempo gilt als Gefahr. In anderen Organisationen gilt Tempo als Wert und Risiko wird über klare Kriterien beherrscht. Diese Unterschiede sind Organisationsrealität. In Summe gilt, die Organisation übersetzt Ressourcen in Ergebnisse. Diese Ressourcen heißen Zeit, Kapital, Material, Daten, Technologie, Automatisierung, KI und menschliche Arbeitskraft. Wirtschaftliche Entscheidungen scheitern selten an der Idee. Der Bruch entsteht in der Umsetzung. Die Ursache liegt in der Organisation. Wer eine Übernahme, einen Verkauf, eine Fusion, eine Finanzierung oder eine strategische Repositionierung beschließt, trifft Annahmen. Häufig bleiben diese Annahmen unausgesprochen. Typische Annahmen lauten: Das Zielbild ist lieferbar, Geschwindigkeit ist lieferbar, Komplexität ist beherrschbar, internationale Anschlussfähigkeit ist vorhanden, neue Reportings, neue Prozesse und neue Governance tragen im Alltag. Bleiben diese Annahmen ungeprüft, entsteht eine Wette. Später wird diese Wette mit Zeit, Geld, Qualität und Vertrauen bezahlt. In vielen wirtschaftlichen Kontexten gilt die Organisation als gegeben. Sie wird als Container mitgekauft. Finanzdaten werden geprüft, Marktdaten werden geprüft und Verträge werden geprüft. Vielleicht auch Risiken. Die organisationale Reife bleibt im blinden Fleck. Genau dieses Muster taucht in Strategieprozessen auf. Die Strategie setzt Ziele, Märkte, Positionierung und Portfolio. Nach der Entscheidung setzt das Management voraus, dass die Organisation liefert. Und es folgt ein Maßnahmenplan. Das Betriebssystem bleibt weitgehend unverändert. Das Ergebnis ist ein Papiergebäude. Dasselbe Muster taucht in Finanzierungen auf. In Finanzierungsverhandlungen werden Zinsmargen, Laufzeiten, Sicherheiten und Reportingpflichten verhandelt. Operativ braucht es Steuerungsfähigkeit, Datenqualität und Prozessstabilität. Fehlt diese Reife, entstehen Zusatzschleifen, Eskalationen und Dauernacharbeiten. Dann reagiert das Unternehmen statt zu steuern. Auch Investitionsprogramme zeigen die Logik. Investitionen in Plattformen, Automatisierung und KI versprechen Effizienz. Ohne klare Datenverantwortung, ohne stabile Prozesse und ohne saubere Entscheidungslogik entstehen ein digitalisiertes Durcheinander bei höherer Geschwindigkeit. Der Schrecken am Ende ist planbar. Eine wirtschaftliche Entscheidung wirkt erst dann, wenn das Betriebssystem passend gestaltet ist. Ohne diese Gestaltung entsteht Hoffnung. Und Hoffnung ist kein Steuerungsinstrument. Schauen wir auf das Beispiel der Übernahme. Übernahme als Brennglas. Eine Übernahme macht den Mechanismus besonders sichtbar, weil zwei Organisationen aufeinandertreffen. Ein internationales Unternehmen kauft einen deutschen Mittelständler. Auf dem Papier passt alles. Produktportfolio passt, Kundenbasis passt, Skalierung scheint möglich, Synergien sind kalkuliert. In der Due Diligence dominieren Zahlen. Die Organisation steht am Rand. Nach dem Closing zeigt sich eine harte Realität. Weniger als 20% der Mitarbeitenden sind arbeitsfähig in Englisch. Internationale Beziehungen sind nicht geübt und somit kostet die Kommunikation mit dem Headquarter Zeit. Standards und Begriffe sind verschieden, Reportingstrukturen sind verschieden, Entscheidungswege passen nicht zusammen. Hier liegt kein Versagen der Mitarbeitenden vor. Das Problem liegt in den Annahmen der Entscheiderinnen und Entscheider. Eine Hoffnung wurde gekauft, die die Organisation nicht tragen kann. Wenn das Betriebssystem nicht passt, wird Verhalten zum Sündenbock. Dann entstehen Etiketten. Widerstand, fehlende Change-Kompetenz, Kulturproblem, fehlende Motivation. Solche Etiketten verdecken Systemgrenzen. Wer die Organisation ignoriert, benennt spätere Grenzen als Widerstand. Damit wandert die Verantwortung nach unten, obwohl der Ursprung oben liegt. Eine professionelle Betrachtung stellt eine andere Frage. Welche Systemlogik erzeugt genau dieses Verhalten? Sobald diese Frage beantwortet ist, entsteht Gestaltung. Vorher entsteht Moral. Ein Deal kauft nicht nur Produkte und Kunden. Mitgekauft werden Entscheidungslogiken, Prozessbrüche, Datenqualitätsprobleme, Steuerungslücken und Koordinationskosten. Koordinationskosten entstehen in Meetings, in Abstimmungsschleifen, in Eskalationen und Nacharbeit. Solche Kosten tauchen selten als eigene Position in der G&V auf. Gleichzeitig fressen sie Synergien auf. Eine nüchterne Logik entsteht. Je größer die Organisationslücke zwischen Zielbild und Ist-Zustand, desto höher die Integrationskosten, desto höher die Realisierungsrisiken und desto länger die Zeit bis zur Wirkung. Das gilt auch außerhalb von M&A. Jede große strategische Entscheidung produziert Koordinationskosten. Sobald Entscheidungsrechte unklar sind, sobald Prozesse nicht tragen, sobald Daten nicht stimmen. Die Finanzlogik sieht das selten früh. Die Organisation zeigt es sofort. Due Diligence ist stark in Finanzen, Recht und Markt. Diese Perspektiven sind standardisiert. Die organisationale Perspektive ist oft nicht standardisiert. Sie verlangt qualitative Diagnostik, klare Kriterien und die Bereitschaft, unbequeme Ergebnisse zu akzeptieren. Genau deshalb gehört sie hinein. Umsetzungsfähigkeit entscheidet über Synergien, Zeitpläne und Business Cases. Sprechen wir Klartext. Erfolgreiche Entscheiderinnen und Entscheider integrieren eine Standortbestimmung der Change Readiness und der organisationalen Reife in die Due Diligence. Eine Standortbestimmung ist eine Analyse der Fähigkeit, ein Zielbild zu liefern. Erstens Entscheidungsfähigkeit. Wo liegen Entscheidungsrechte? Wie schnell wird entschieden? Welche Kriterien gelten? Und welche Eskalationswege existieren? Wo entstehen Entscheidungsstaus? Zweitens Prozessreife. Wie end-to-end sind die Prozesse? Wie stabil sind Übergaben? Wie verlässlich sind Standards? Und wie hoch ist der Anteil von Ausnahmen und Workarounds? Drittens Daten- und Systemlogik. Wie verlässlich sind die Daten? Wie konsistent sind Definitionen? Wie viele Systeme pflegen dieselben Informationen? Und wer trägt Datenverantwortung? Viertens Rollen und Verantwortung. Sind Rollen klar und eindeutig zugewiesen? Ist Verantwortung wirksam zugeordnet? Gibt es diffuse Verantwortungsräume? Gibt es Doppelzuständigkeiten, die Reibung erzeugen? Fünftens, Anschlussfähigkeit an das Zielbild. Was verlangt das Zielbild konkret? Internationale Kommunikation, regulatorische Anforderungen, Compliance, Reporting, Lieferketten, Service Level, Führungslogik. Passt das Betriebssystem dazu? Und sechstens, Veränderungserfahrung. Welche Veränderungen wurden in den letzten Jahren umgesetzt? Erfolgreich oder nicht erfolgreich? Welche Lernmuster sind sichtbar? Lernen, Erstarren, Aktionismus, Ermüdung? Siebtens, Kapazität und Belastung. Wie groß ist die reale Umsetzungsfähigkeit bei laufendem Geschäft? Welche Schlüsselrollen sind Engpässe? Welche Kosten entstehen durch Überlastung? Am Ende steht ein Reifeprofil. Dieses Reifeprofil zeigt Lücken zwischen Anspruch und Realität. Diese Lücke ist eine wirtschaftliche Entscheidungsgrundlage. Ein Reifeprofil spart später Geld, es verhindert falsche Versprechen, es ermöglicht echte Prioritätensetzung, was zuerst, was später, was zentral, was lokal. In M&A spricht fast jeder über die Deal-Thesis. Warum ist der Kauf sinnvoll? Wo entsteht Wert? Welche Synergien sind realistisch? Welche Risiken sind abgesichert? Neben dieser Deal-Thesis gehört die Umsetzungsthesis. Diese These beantwortet eine Frage. Wie setzt die Organisation den Werthebel in die Realität um? Die Umsetzungsthesis benennt, welche Änderungen im Betriebssystem zwingend sind, damit der Business Case real wird. Damit entsteht Realismus im Deal. Ein kurzer Check gehört in jede Entscheidungsvorlage. Welche organisatorischen Voraussetzungen verlangt der Business Case konkret? Welche Voraussetzungen sind vorhanden, welche fehlen? Welche Investitionen in die Organisation schließt die Lücke? Welche Risiken entstehen ohne diese Investition? Und welche Steuerung macht die organisatorische Wirkung in 100 Tagen sichtbar? Diese Umsetzungsthesis schützt Entscheiderinnen und Entscheider vor Selbsttäuschung. Sie schützt auch die Mitarbeitenden vor Überforderung durch ein Vorhaben ohne Fundament. Es gibt typische organisationale Warnsignale, die Finanzzahlen nicht zeigen. Hohe Abhängigkeit von einzelnen Personen. Unklare Entscheidungsrechte, die Entscheidungen nach oben ziehen. Eine Prozesslandschaft voller Ausnahmen. Eine IT-Landschaft mit Medienbrüchen und Mehrfachpflege. Fehlende Datenverantwortung und fehlende Definition, fehlende Anschlussfähigkeit an internationale Anforderungen, dauerhafte Überlastung, die Tagesgeschäft nur über Zusatzstunden stabil hält. Diese Warnsignale sind wirtschaftlich. Sie zeigen, wie teuer die Umsetzung wird und wie groß das Potenzial des Scheiterns ist, wenn sie nicht beachtet werden. Selbst bei klarem Reifeprofil scheitert Umsetzung häufig an einem zweiten Punkt. Der Integrationsplan bleibt ein Terminplan. Ein Terminplan strukturiert Aktivitäten. Eine Architektur schafft Wirksamkeit. Eine Change-Architektur verbindet Zielbild, Umsetzung, Steuerung und Lernen und sie übersetzt den Business Case in veränderte Regeln, Prozesse, Entscheidungen, Rollen und Verhalten im Alltag. Ein Satz bringt es auf den Punkt. Die Integration ist Organisationsarbeit. Eine Change-Architektur besteht aus Change-Elementen, die für den konkreten Fall entworfen, erzeugt, etabliert und wirksam gemacht werden. Entscheidungsformate, klare Entscheidungsprozesse und Eskalationswege. Kommunikationsplanung und Kommunikationsarchitektur zielgruppengerecht und wirksam. Führungsverhalten, reife und situative Führung trägt die Veränderung. Befähigung entlang der realen Arbeit. Einbindung statt Beteiligung. Steuerungsmechanismen, Reifegrad sichtbar machen. Und Etablieren von Querschnittsfunktionen, Change Management, Kommunikation, Risikomanagement. Feedback und Lernschleifen bringen Lernen in der Umsetzung. Diese Change-Elemente werden für den individuellen Fall erzeugt und etabliert. Ohne diese Change-Elemente entsteht Aktivität. Mit diesen Change-Elementen entsteht Umsetzung und Erfolg. Ein Beispiel macht den Unterschied greifbar. Eine Entscheidungsvorlage fordert Internationalisierung. Ohne Entscheidungsformate bleibt unklar, wer Standards setzt. Ohne Kommunikationsarchitektur entsteht Gerüchtedynamik. Ohne Führungsverantwortung entsteht Parallelorganisation und ohne Befähigung in der realen Arbeit entsteht Weiterbildung ohne Wirkung. Was somit in jede wirtschaftliche Entscheidungsvorlage gehört, ist neben Zahlen ein Organisationsabschnitt. 5 Sätze reichen. Welche Voraussetzungen verlangt das Zielbild? Was ist vorhanden? Was fehlt? Welche Change-Elemente werden konkret etabliert? Und welche Kennzahlen zeigen die organisatorische Wirkung in 100 Tagen? Diese 5 Sätze zwingen zur Klarheit. Sie machen sichtbar, ob ein Business Case gebaut wird oder nur geglaubt. Eine wirtschaftliche Entscheidung ist immer auch eine Organisationsentscheidung. Wer entscheidet, trägt Verantwortung für die Umsetzbarkeit. Eine Prüfung ohne die Prüfung der Umsetzbarkeit, dann wandern Risiken in das Tagesgeschäft. Später landen diese Risiken bei den Mitarbeitenden und Führungskräften in Kundenbeziehungen und in der Qualität. Verantwortung zeigt sich in einer einfachen Handlung. Vor dem Deal, vor der Finanzierung, vor der strategischen Zusage liegt ein Reifeprofil auf dem Tisch. Und zum Reifeprofil liegt eine Change-Architektur vor, die konkrete Change-Elemente enthält. Private Equity arbeitet hochprofessionell in Finanzierung, Bewertung, Portfolio, Kostenhebeln und kommerziellen Hebeln. Häufig bleibt die organisationale Umsetzungsfähigkeit im blinden Fleck. Value Creation wird gerechnet. Value Creation wird selten als Arbeit an der Organisation geplant. Ohne Standortbestimmung der Change Readiness und ohne Change Architektur entsteht ein Muster. Schnelle Maßnahmen, hohe Belastung, Reibung, Fluktuation, Qualitätsrisiko und Projektermüdung. Mehr Erfolg entsteht mit einem einfachen Dreiklang. Reifeprofil vor dem Closing, Change-Architektur im Integrationsplan, Steuerung über Wirkung statt über Aktivität. Fehlt die organisationale Perspektive. Steigen Kosten in Bereichen, die vorher niemand kalkuliert. Abstimmung frisst Zeit, Eskalationen frisst Führungskraft, Nacharbeit frisst Qualität. Und Fluktuation frisst Wissen. Und Kundenverlust frisst Umsatz und Reputationsschäden frisst Vertrauen. Diese Kosten entstehen nicht, weil die Mitarbeitenden versagen. Diese Kosten entstehen, weil das Betriebssystem nicht passend gestaltet ist. Dann bleibt die Organisation im Dauerprovisorium. Genau dort verbrennt Geld. Synergien entstehen nicht in der Excel-Datei, Synergien stehen in der Organisation. Übernahmen zeigen das Thema wie unter einem Brennglas. Der Mechanismus gilt genauso in strategischen Entscheidungen. Eine neue Wachstumsstrategie trifft auf ein Betriebssystem, das auf Stabilität gebaut ist. Dann bleibt Wachstum ein Papierziel. Eine Finanzierung mit engen Covenants trifft auf fehlende Steuerungsroutine. Dann entsteht Reaktion statt Steuerung. Eine internationale Lieferkette trifft auf fehlende Routine für internationale Standards. Dann entstehen Qualitäts- und Reputationsrisiken. Eine Plattformeinführung trifft auf fehlende Datenverantwortung. Dann entstehen Ausnahmen, Workarounds und Schattenprozesse. In all diesen Fällen ist der wirtschaftliche Kern derselbe. Die Organisation entscheidet, ob ein Vorhaben real wird. Vier Schritte für den Erfolg. Standortbestimmung bei der organisationalen Reife und der Change Readiness vor der Entscheidung oder spätestens vor dem Closing. Definition des Zielbildes der Organisation. Entwurf einer Change Architektur inklusive konkreter Change Elemente. Und Steuerung der Umsetzung als Organisationsarbeit. Und dies messen und lernfähig halten. Diese Logik erhöht die Erfolgschancen immens. Somit gebe ich euch drei Impulse mit. Welche Annahmen über die Organisation stecken in der wirtschaftlichen Entscheidung und wo sind sie geprüft? Welche organisationale Reife braucht das Zielbild und welche Lücke besteht real? Welche Change-Elemente sind konkret entworfen? Etabliert und mit Verantwortung hinterlegt. Prüft das mal für euch, nehmt das mit. Und zum Abschluss nochmal gesagt, die Organisation ist in wirtschaftlichen Entscheidungen fast immer anwesend. Die Organisation ist jedoch selten im Fokus. Genau deshalb heißt diese Folge die Organisation das ungeliebte Kind. Die organisationale Reife ist der Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Übernahme, Fusion und Integration. Dieselbe Reife entscheidet auch über strategische Entscheidungen und Finanzierungslogiken. Wenn die organisationale Reife berücksichtigt wird und wenn eine professionelle Change-Architektur mit konkreten Change-Elementen geplant und umgesetzt wird, steigt die Erfolgschance immens. In der nächsten Folge geht es um Change Management als eigene Disziplin. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge neue Perspektiven eröffnet hat oder du Fragen weiter vertiefen möchtest, gibt es unten in der Beschreibung verschiedene Wege für den Austausch. Bis zur nächsten Folge auf dem gemeinsamen Weg zu zukunftsfähigen Organisationen.